Vielen Dank für den freundlichen Empfang. War sehr schön, hier reinzukommen und so viele bekannte Gesichter zu sehen. Wir freuen uns, mal wieder hier zu sein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor einiger Zeit las ich den Untertitel eines Buchs über das Gebet und wurde sofort neugierig. Er lautete: Sprenge die Grenzen deiner Gebete und erlebe Gottes Wunder. Sprenge die Grenzen deiner Gebete und erlebe Gottes Wunder. Die Grenzen deiner Gebete, wo beginnt die denn eigentlich? Da, wo ich Gott um etwas bitte und unsicher bin, ob er das auch tun will, worum ich bitte? Oder da, wo einer gerne beten würde, aber nicht weiß, wie das überhaupt geht? Oder noch weiter vorn, wo einer nicht einmal sicher ist, ob es überhaupt einen Gott gibt, der ihr Gebet erhören kann? Sprenge die Grenzen deiner Gebete und erlebe Gottes Wunder. In Wirklichkeit ist es egal, wo diese Grenzen beginnen. Hauptsache, du betest. Das würde jedenfalls Paulus sagen. Haben Sie den Predigttext noch im Ohr? Ich lese ihn noch einmal nach der Übersetzung der Basisbibel. Meine erste und wichtigste Bitte ist es, vor Gott für alle Menschen einzutreten. Wenn ihr allein betet oder in Gemeinschaft, ob als Fürbitte oder als Dank. Das gilt auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen in Ruhe und Frieden leben, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Der Gemeindegründer Paulus schreibt einen Brief an Timotheus, den Leiter einer jungen christlichen Gemeinde. Paulus ist unermüdlich unterwegs, um den Menschen in Kleinasien und Südeuropa die beste Nachricht der Welt nahezubringen. Diese Nachricht lautet: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, Gott will jedem Menschen helfen, ihn kennenzulernen. Und Paulus fügt auch gleich an, was Gott denn dazu unternommen hat. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Paulus lebte zu einer Zeit, als die griechischen und römischen Götter Hochkonjunktur hatten. So wie Zeus, Poseidon, Hermes, Jupiter, Apollo und viele mehr. In der Vorstellung der Menschen war der Himmel voll mit Göttern. Allerdings sehr menschlich anmutenden Göttern, die sich gegenseitig bekriegten und immer den eigenen Vorteil suchten. Diese Götter waren den Menschen übrigens keineswegs freundlich gesinnt. Im Gegenteil. Sie beschäftigten sich lieber mit sich selbst und ihrer Machterhaltung. Als Mensch kam man ihn am besten nicht in die Quere. Und darum war Paulus' Botschaft so revolutionär und sensationell. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und dieser Gott liebt uns, dich und mich. Er ist in seinem Sohn selber ein Mensch geworden. Durch seinen Tod am Kreuz hat er dafür gesorgt, dass jeder von uns Jesus als Freund kennenlernen kann. Damals eine unglaubliche Botschaft. Genauso wie heute. Aber mal ehrlich, haut uns diese Nachricht überhaupt noch vom Hocker? Ich fürchte eher nicht. Wir haben uns im Allgemeinen nämlich schon viel zu sehr daran gewöhnt, dass Gott uns liebt. Wir nehmen es als selbstverständlich hin, dass er eine persönliche Beziehung zu uns pflegen möchte. Oder? Die Menschen um uns herum dagegen fragen sich, ob das alles wirklich noch relevant ist für uns heute im 21. Jahrhundert. Gott liebt uns leidenschaftlich. So leidenschaftlich, dass es ihm das Herz bricht, uns nicht in seiner Nähe zu haben. Ist diese Botschaft eigentlich schon bei uns vom Kopf ins Herz gedrungen? Sehen Sie sich nicht auch manchmal danach, Jesus noch viel besser kennenzulernen? Im Alltag zu erleben, dass er wirklich da ist und uns durch alle Höhen und Tiefen begleitet? Ich kann mich darin jedenfalls gut wiederfinden. Ich glaube, der Predigttext kann uns da eine Hilfe sein. Paulus fordert uns ja auf zu beten. Das ist für ihn das Allerwichtigste, die Hauptsache. Sorge vor allem dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten, schreibt er an Timotheus. Warum eigentlich? Ist Beten im Großen und Ganzen nicht eher eine trockene, langweilige Angelegenheit? Nützt es überhaupt etwas? Wieso muss ich Gott erzählen, was er sowieso schon weiß? Welche Bitten sind zu groß? Welche zu unbedeutend und klein? Hört er mich überhaupt? Was kann mein kleines Gebet schon ausrichten? Kennen Sie solche Gedanken? Wir sind damit in guter Gesellschaft. Denn ich nehme an, den Christen damals ging es ähnlich. Warum sonst sollte Paulus so eindringlich für das Gespräch mit Gott werben? Vielleicht erscheint es uns nicht besonders spektakulär, worum gebetet werden soll. Im Gegenteil. Für alle Menschen, für die Könige und die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Ein ruhiges und stilles Leben in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit? Klingt das nicht nach Weltflucht und Egoismus? Ich wurde im ersten Moment an die Epoche der Biedermeierzeit im 19. Jahrhundert erinnert. Die Menschen flüchteten als Reaktion auf die übermächtige staatliche Kontrolle und die politischen Einschränkungen ins rein Private. Sie konzentrierten sich ausschließlich auf ein möglichst gemütliches, idyllisches Zuhause. Sie engagierten sich nicht für das Gemeinwohl und suchten ihr persönliches Glück nur in ihrem engsten Umfeld. Sollen Christen so leben? Da regt sich doch wohl Widerstand. Und das zu Recht. Denn zum Glück trügt der erste Eindruck. Paulus verlangte nämlich in Wirklichkeit Großes, fast Unzumutbares von der Gemeinde. Sie hatte ihren ganzen Glauben nötig, wenn sie für Herrscher wie zum Beispiel Kaiser Nero, den grausamen Christenverfolger, beten sollte. Und zwar für sie, nicht gegen sie. Auch die Herrscher sollten die Chance haben, Gott kennenzulernen. Und wer für andere betet, kann diese eigentlich nicht mehr hassen. Außerdem fragt er Gott, wie er sich selbst verhalten und was er für andere tun kann. Er wird aktiv. Beten und Tun gehören immer zusammen. Denn das Gebet ist kein Ersatz für die Tat. Und die Tat ist niemals ein Ersatz für ein Gebet. Beides gehört zusammen. Ich las einmal sinngemäß: Ein Gebet ist eine unsichtbare, aber wirksame Tat. Und wenn es gut läuft, ist die Tat ein sichtbar gewordenes Gebet. Das ist alles andere als Weltflucht und Egoismus und Biedermeiertum. Kleine Zwischenfrage: Was bedeutet das für uns im Umgang mit schwierigen Vorgesetzten, Kollegen, Gemeindegliedern, Nachbarn oder anderen Menschen, die uns das Leben schwer machen können? Beten wir für sie und bereiten im Gebet die nächsten Schritte vor? Schritte, die nicht einfach unserer Wut und Hilflosigkeit entspringen? Die dann auch vor Gottes Augen Bestand haben? Paulus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass das Gebet der Christen Kraft hat. Dass es einen Unterschied macht, ob wir beten oder nicht. Ich möchte das unterstreichen. Unser Gebet hat Kraft. Es macht einen Unterschied, ob wir beten oder nicht. Und zwar nicht, weil wir Kraft haben oder so toll beten, sondern weil Gott Kraft hat und alles das tun möchte, was wir in seinem Namen, in seinem Sinn bitten. In Bezug auf den Predigttext heißt das: Wir können und sollen für unsere Bürgermeister, die Amtsvorsteher, die Regierungsparteien und alle anderen beten, die in unserem Umfeld Macht in irgendeiner Form haben. Auch für die, mit deren Entscheidung wir nicht einverstanden sind. Dann tun wir ihnen und uns selbst etwas Gutes. Wer wünscht sich nicht, ein Leben im Frieden zu führen, sowohl privat als auch im großen Weltgeschehen? Wer möchte nicht das, was er glaubt, ungehindert aussprechen und ausüben können? Und wer will nicht respektiert werden und in Würde leben? Das meint Paulus in Wirklichkeit mit einem ruhigen und stillen Leben in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und was hat das jetzt alles mit unserer Sehnsucht zu tun, Jesus besser kennenzulernen? Er möchte mit uns über alles, was uns bewegt, ins Gespräch kommen. Er sagt, ich interessiere mich für dich, für das, was dich freut, was dich herausfordert oder was dich gerade nachts nicht schlafen lässt. Komm zu mir, erzähl's mir. Im Bild gesprochen, gehen wir ein Stück und du schüttest dein Herz bei mir aus? Wenn wir das tun, lernen wir ihn besser kennen. Dann kommt der Glaube mehr vom Kopf ins Herz. Und darum ist Jesus unser Gebet wichtig. Es geht ihm um die ganz persönliche Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns. Auch wenn er schon Bescheid weiß, möchte er es doch von uns hören. Und so wird das Band zwischen uns fester. Manche sagen vielleicht, ich kann doch aber nicht immer nur rumsitzen und beten. Stimmt. Das Tolle ist, dass wir überall und zu jeder Zeit unsere Sache mit Gott besprechen können. Und zwar nicht in möglichst salbungsvollen, druckreifen Worten, sondern so, wie es uns ums Herz ist. Wir können Gott unser Alltagsgesicht zeigen, ganz normal mit ihm reden. Wenn unser Herz daran beteiligt ist, gefällt ihm das sowieso viel besser. Es gefällt ihm besser als jedes noch so ausgefeilte Gebet ohne innere Beteiligung. Adam Stadtmüller, der Autor des anfangs erwähnten Buches, fragt sich und uns, ist uns bewusst, wie viel Kraft im Gebet liegt? Können wir Gott um Ungewöhnliches und Großes bitten? Beten wir für freie Parkplätze? Beten wir auch um Heilung für unsere krebskranken Freunde? Können wir uns vorstellen, dass unser Gebet beim Haarekämmen, im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit stark genug ist, um in Afrika einem unter Dürre leidenden Landstrich Regen zu bringen? Glauben wir, dass unsere Ehe durch Gebet heil werden kann? Haben wir auch Glauben für die Heilung unseres gebrochenen Herzens? Denken wir, dass Gebet in jeder Situation grundsätzlich richtig ist? Herausfordernde Fragen. Wie denken Sie über das Gebet? Ich will erzählen, wie es mir damit geht. Ich habe nicht alle Antworten auf alle Fragen, die es zu diesem Thema gibt. Aber ich bin überzeugt, mit Gebet lebt es sich besser als ohne. Ich könnte gar nicht mehr ohne. Wenn ich bete, docke ich mich an die himmlische Welt an. Und dann ist alles möglich. Und ich weiß, dass kein Gebet zu unbedeutend und klein oder zu groß ist. Ich bete für freie Parkplätze und für die Lösung schwerer Probleme. Ich bete für unsere Kinder, Schwiegerkinder und Enkel. Ich glaube, man kann nichts Besseres für seine Kinder tun, als sie vor Gott zu bringen und unter seinen Schutz und Segen zu stellen. Ich bete für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Und ich bete für mich und uns selber. Ich bete auch, wenn ein Krankenwagen mit Blaulicht vorbeifährt, um Bewahrung für die Fahrer und Hilfe für die Kranken. Vieles, was in unserem Leben geschieht, empfinde ich als Antwort auf das Gebet und als Wunder. Ich schreibe meine Bitten immer auf und setze das Datum dahinter, wenn ich weiß, wie es ausgegangen ist, und ein Danke. Und da gibt es viele Danke in meinem Gebetstagebuch. Zum Beispiel dafür, dass eine Freundin nach einem schweren Fahrradunfall mit ungewissem Ausgang aus dem Koma wieder erwachte und sich langsam wieder erholte, ohne in dem kritischen Zeitraum den von den Ärzten befürchteten Schlaganfall zu bekommen. Je mehr und je konkreter wir beten, desto sensibler werden wir auch für Gottes Antworten. Und wenn wir dann nicht vergessen, ihm dafür zu danken, wächst unser Vertrauen und die Beziehung vertieft sich. So wandert der Glaube vom Kopf ins Herz. Geht durch das Gebet denn immer alles gut in meinem Leben? Natürlich nicht. Gott ist ja kein Wunschautomat. Nach dem Motto, Bitte rein, Erfüllung der Bitte raus. Es gibt auch Anliegen, zu denen Gott Nein gesagt hat oder die noch in Arbeit sind. Manches davon fällt mir sehr schwer auszuhalten und abzuwarten. Aber wenn Gott Nein oder Warte sagt, wirbt er dann gerade um unser Vertrauen. In aller Trauer und Enttäuschung tröstet er uns und ist uns ganz nah. Oder er gibt uns eine andere Sichtweise. Er verändert unsere Gefühle, sodass wir gelassener mit der Situation umgehen können. Ich glaube, wenn das geschieht, dass wir inneren Frieden in einer schweren Situation bekommen, ist das oft das größere Wunder. Ich denke an ein befreundetes Ehepaar. Sie wurden von den Verantwortlichen aus ihrer Arbeitsstelle gedrängt, die sie mit großer Leidenschaft ausgefüllt hatten. Wir haben mitgefiebert, mitgelitten und so sehr dafür gebetet, dass das nicht passiert. Aber es ist anders gekommen. Und obwohl die Freunde zunächst am Boden zerstört waren und immer noch auf eine Wendung der Dinge hofften, verloren sie nicht den Mut und fanden inneren Frieden. Für uns ein Wunder. Gott antwortet immer auf unser Gebet, auch wenn er nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Bei dem Theologen Heinrich Giesen habe ich ein Wort gefunden, das mich immer wieder ermutigt. Es beschreibt, wie wir beten können. Wer betet, reagiert seine Angst nicht ab, sondern bespricht seine Sache mit Gott. Und Vertrauen regiert das Gespräch. Er bespricht seine Sache mit Gott und Vertrauen regiert das Gespräch. Wie war das am Anfang? Sprenge die Grenzen deiner Gebete und erlebe Gottes Wunder. Das Geheimnis hinter dieser Aufforderung lautet, bete, konkret und so oft wie möglich. Amen.